Was ist schiefgelaufen im Fall Amri? Sollte der Attentäter von Berlin vielleicht doch angeworben werden als V-Mann? Warum hatte er im August 2016 in NRW noch eine Duldungserlaubnis bekommen, trotz seiner Einstufung als Gefährder? In den kommenden Tagen könnten wir da mehr wissen. Herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin. Morgen tagt das parlamentarische Kontrollgremium. Am Mittwoch soll es dann den mit Spannung erwarteten Bericht zu möglichen Behördenfehlern geben. Die bohrenden Fragen der Opposition werden immer lauter. Im Studio begrüße ich jetzt herzlich Thomas Oppermann, den Chef der SPD-Fraktion. Herr Oppermann, es soll jetzt laut Union einen Untersuchungsausschuss zu den möglichen Fehlern in Sachen Amri geben. Unionskollege Kauder will da auf Sie zukommen. Die SPD und Sie wollen eher einen Sonderermittler. Warum?
Wir sind offen für alles, was der Aufklärung dient. Im Fall Amri sind offenkundig Fehler gemacht worden, wenn ein ausreisepflichtiger, gewaltbereiter Islamist monatelang frei rumlaufen kann in Deutschland und sich noch dazu als Drogendealer betätigt, dann ist etwas falsch gelaufen. Wir müssen genau wissen, was da passiert ist. Deshalb sind wir für eine gründliche Aufklärung. Aber sie muss auch schnell gehen.
Jetzt mit einem Untersuchungsausschuss oder mit einem Sonderermittler?
Wir können über einen Untersuchungsausschuss reden. Der dauert allerdings schon 4-5 Wochen, bis der überhaupt konstituiert ist. Ich plädiere auf jeden Fall dafür, dass der Innenminister einen Sonderermittler einsetzt, der sofort Zugang zu allen Akten bekommt und der uns in 4-6 Wochen schon einen ersten Zwischenbericht geben kann. Denn wenn es Sicherheitslücken gibt, dann müssen wir sie sehr schnell kennen, damit wir sie schließen können zum Schutz der Menschen in Deutschland.
Jetzt sagen Sie, damit es sehr schnell geht. Die Union sagt ja, na ja, vielleicht will die SPD ja auch gar nicht so schnell, nämlich nicht mehr vor den Wahlen in NRW da Klarheit haben.
Naja, vielleicht entlarvt sich das ein bisschen selbst, wenn die Union das sagt. Für den Wahlkampf halte ich das nicht für geeignet. Wir dürfen jetzt nicht in das parteipolitische Klein-Klein gehen. Ich glaube, die Menschen in Deutschland wollen, dass sich solche Fälle nicht wiederholen. Und wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden, diesen Fall aufklären, unabhängig auf parteipolitische Interessen.
Herr Oppermann, Ihre Parteifreundin Hannelore Kraft hat mit einer Äußerung, die sie in der Woche getan hat, aber die heute für Aufregung sorgt, gesagt, es sei im Umgang mit Amri auch darum gegangen, mehr Erkenntnisse über mutmaßliche Terrorzellen zu erlangen. Also könnte es doch Überlegungen gegeben haben, Amri als Quelle anzuwerben.
Das ist ja eindeutig dementiert worden von de Maizière, aber auch von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen.
Aber nur, dass er ein V-Mann war, nicht, dass er möglicherweise als Quelle geworben werden sollte. Schließen Sie das
darüber
auch aus?
Darüber habe ich keine Erkenntnisse, deshalb kann ich das weder ausschließen noch für möglich halten. Das muss die Aufklärung erbringen.
Gut, danke schon mal bis hierher. Weil die Debatte um innere Sicherheit nicht unbedingt ein Gewinnerthema für die SPD ist, will sie im Wahlkampf eben auf beides setzen. Sie will den Sicherheitsbegriff breiter spannen. Innere und soziale Sicherheit gehörten zusammen. Nur so lasse sich der gesellschaftliche Zusammenhalt der Gesellschaft auch bewahren. Auf ihrer Fraktionsklausur hat Parteichef Gabriel gefordert, wir müssen einen Wahlkampf mit 150% Sozialdemokratie machen. Zu tun gäbe es genug, zeigen Marie-Christine Böse und Moritz Rödle.
Robert Giese verwaltet den Mangel. Er leitet die Fritz-Karsen-Schule in Berlin-Neukölln. Ein Beispiel für die Misere im Land. In der Aula bricht bei Starkregen Wasser durchs Dach. Doch das Geld reichte nur für notdürftige Reparaturen.
Es ist eine Flickschusterei, ja. Also es wird nicht wirklich saniert. Und wir wissen ja, wie das ist. Wenn ich einen kleinen Mangel habe und nichts mache, wird der mal größer.
Der Verfall ist überall sichtbar und riechbar. Um die Schule sanieren zu lassen, bräuchte Giese 15 Millionen Euro, bekommt er aber nicht.
Auf die Toilette gehen viele Jungs überhaupt nicht. Die meiden diesen Raum hier völlig.
Dabei beschwört die Politik Bildungsgerechtigkeit. Doch die Gebäude senden die Botschaft, ihr Schüler seid uns nicht so wichtig. Und wie, fragt Giese, soll ohne ausreichend Mittel die Inklusion, etwa von lernbehinderten Schülern, gelingen?
Wenn die Sonderpädagogen mit den Schülern mal arbeiten wollen, mit einer kleinen Gruppe, um bestimmte Förderungen, die notwendig sind, durchzuführen, dann haben sie keinen Raum, die sitzen auf dem Flur.
Und so wächst der Frust. Berlins SPD-Regierungschef will die maroden Schulen bis 2026 sanieren. Hier hoffen sie darauf.
Die Paul-Herz-Siedlung im Berliner Westen. Früher SPD-Hochburg. Zuletzt hat aber die AfD aus dem Stand rund 20% geholt. Jörg Kund war früher SPD-Mitglied. Doch die kümmere sich nicht genug um die Menschen vor Ort.
Meinen Sie, dass sich mal der Bürgermeister oder Abgeordnete mal sagen, wir machen mal hier regelmäßig eine Sprechstunde? Das passiert nicht. Die Politik kommt nicht hierher.
Auch der Staat habe sich zurückgezogen, Polizei sei kaum zu sehen. Am U-Bahnhof gebe es stattdessen eine große Drogenszene. Die Justiz tue zu wenig.
Wenn die Justiz so lasch wie die umgeht und die Gesetze nicht anwendet, wird dazu führen, dass die Menschen nach einer kräftigen Führung schreien und rufen und dabei vielleicht sogar ihre Freiheit aufs Spiel setzen. Ich finde das schlimm.
Doch wer soll die Demokratie schützen? Von den etablierten Parteien fühlen sie sich nicht ernst genommen.
Ich weiß nicht, wem ich wählen soll.
Muss man.
Man muss wählen, aber wem wählst du denn, Frau? Wem
man
denn?
Hat ja kein Vertrauen mehr zu niemandem, nicht?
Ja. Das macht doch keiner, ob das die SPD, CDU, CSU, das ist doch alles ein Matsch.
Ja, aber ist dann die AfD die Alternative?
Nee, die ist es auch nicht.
Wohnungsbesichtigung im Stuttgarter Norden, Ansturm auf eine 2,5-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss. 970 Euro warm, für Stuttgart billig. Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. Makler wie Andreas Schaffert werden von Anfragen überrannt. Die Mietpreisbremse habe das Problem nicht gelöst.
Die Mieten wurden schon vor der Einführung der Mietpreisbremse natürlich so weit erhöht, wie es nur ging, um nach der Mietpreisbremse ein gewisses Polster zu haben.
Überteuerte Wohnungen, abbruchreife Schulen und verunsicherte Wähler. Themen, die sozialen Sprengstoff bergen.
Herr Oppermann, wir haben gerade in dem Stück viele auch enttäuschte SPD-Wähler gehört. Was wollen Sie denen denn sagen, damit sie wieder stimmen für Ihre Partei?
Ich kann verstehen, wenn Menschen in solchen Situationen das Vertrauen in unser demokratisches Gemeinwesen verlieren, weil trotz steigenden Wohlstandes in Deutschland in bestimmten Bereichen zu wenig gemacht wird. Wir sind eindeutig dafür, dass wir mehr investieren, damit solche Schulen nicht mehr die Realität sind. Dass wir für mehr Sicherheit auch in den Wohnquartieren investieren. Wir sind für einen handlungsfähigen Staat, der die Menschen beschützen kann. Einen schwachen Staat, einen armen Staat können sich nur die Reichen leisten. Aber und diese Erfahrung machen diese Menschen.
Ja.
Und wir werden ihnen sagen, es ist jetzt Zeit für mehr Gerechtigkeit und da muss was getan werden.
Jetzt geben Sie mir das Stichwort. Mehr Zeit. Jetzt ist die Zeit für mehr Gerechtigkeit. Das haben Sie ja auch jetzt bei der Klausur gesagt. Aber sorry, die SPD regiert ja schon ganz lange im Bund und in vielen Ländern. Was ist denn da passiert vorher?
Nun, wir haben ja auch viele konkrete Verbesserungen erreicht. Den gesetzlichen Mindestlohn, die Pflegereform, aber auch, dass wir Leih- und Zeitarbeit deutlich begrenzt haben. Nur die Dinge sind so, dass wir mit unserem Koalitionspartner Union nicht alles durchsetzen können. Mhm. Wir wollten eine schärfere Mietpreisbremse. Die Union hat das verhindert, weil sie Interessen der Hauseigentümer und Vermieter im Auge hat. Wir wollten mehr für die Familien tun. Wir wollen einen Steuertarif für Familien, der unabhängig davon ist, ob die Eltern verheiratet sind oder nicht verheiratet sind.
Und da beginnt jetzt der Wahlkampf. Aber sie sind berechtigte Forderungen. Aber bleiben wir noch mal beim Wahlkampf. Aber zu einem anderen Thema, Herr Oppermann. Der Bundeswahlleiter hat heute eindringlich dazu gewarnt, dass auch der Wahlkampf, die Wahlen bei uns von außen manipuliert werden könnten. Er hat konkret gesagt, zum Beispiel könnte noch am Tag der Wahl in sozialen Netzwerken gesagt werden, bestimmte Wahllokale seien geschlossen. Was wollen Sie, was kann die Politik dagegen tun?
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Cyberschutz. Da muss der Bundesinnenminister dafür sorgen, dass wir sofort reagieren können. Wir brauchen aber auch gegen Falschmeldungen, gegen Fake News selbstverständlich eine Regelung bei den großen Plattformen.
Mit einem Abwehrzentrum, Sie sagten, Innenminister muss reagieren. Sind Sie für das Abwehrzentrum, wo die Grünen ja schon sagen, oh, das wird ein Wahrheitsministerium?
Nein, da geht es nicht darum, was ist falsch oder was ist richtig, sondern es geht darum, dass man Manipulationen, dass man Hackerangriffe frühzeitig erkennt, egal ob sie aus dem Inland oder aus dem Ausland kommen. kommen. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass alle möglichen Dinge nicht richtig sind, dass Falschnachrichten, Falschdarstellungen verbreitet werden und sie am Ende nicht mehr zwischen richtig und falsch unterscheiden können, dann hat das eine zerstörerische Wirkung für unsere Demokratie.
Herzlichen Dank, Thomas Oppermann, mit diesen warnenden Worten. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Ich danke Ihnen auch.
Am Freitag ist es soweit. Dann übernimmt Donald Trump das Weiße Haus. Auch wenn seine künftigen Minister bei den Anhörungen im Senat positiv überrascht hatten, könnte Trump die Welt mal wieder fassungslos zurücklassen. Seine erste Pressekonferenz seit der Wahl hat bewiesen, der künftige Präsident ist genauso unbeherrscht und rüpelhaft wie der Wahlkämpfer. Was will Trump wirklich jenseits immer neuer, kruder Twitter-Botschaften? Darüber rätseln nun Regierungschefs in der ganzen Welt.
Disgraceful. Great news.
Incredible people.
Nazi Germany.
Er wütet und droht, er schmeichelt und lobt vor allem sich selbst. Wo Trump draufsteht, ist auch Trump drin, auch wenn manche immer noch auf Mäßigung und einen neuen Stil beim zukünftigen Präsidenten hoffen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer in Twitter-Meldungen geht, jedenfalls wäre ich nicht in der Lage, ein außenpolitisches Konzept in 140 Zeichen zu formulieren.
Aber ob sich ein Trump überhaupt für Konzepte interessiert, um die Folgen seiner Twitter-Tiraden schert er sich jedenfalls nicht.
Donald Trump hat offensichtlich nicht verstanden, dass es einen Unterschied macht, ob er über Meryl Streep twittert oder über den chinesischen Präsidenten. Und dass, wenn er Meryl Streep beleidigt, das vielleicht keine großen Folgen hat, aber wenn er den chinesischen Präsidenten beleidigt, er damit eine diplomatische Krise auslöst. Denn er ist nicht mehr irgendwer, er ist nicht ein Businessman, ein Geschäftsmann, er ist der gewählte Präsident der Amerikaner.
So können rüde Worte schnell zum Brandbeschleuniger in realen Konflikten werden. Schon droht Peking mit einem offenen Krieg im Streit um Inseln im südchinesischen Meer. Während sich der zukünftige Präsident zumindest verbal auf China einschießt, macht er aus seiner Bewunderung für den starken Mann aus Moskau keinen Hehl und sucht den Schulterschluss.
If Putin likes Donald Trump, guess what, folks? That's called an asset, not a liability.
In Teilen der Linkspartei weckt das Hoffnungen.
Zumindest kann man ja konstatieren, dass er bisher angekündigt hat, dass er nicht möchte, dass die Konfrontation sich verschärft, dass er kooperieren möchte. Das wäre natürlich für den Weltfrieden gut, wenn er das einlösen würde.
Doch vor allem in Polen und dem Baltikum setzt man auf die Sicherheitsgarantien der NATO gegenüber Russland. Viele fürchten nun einen Ausverkauf ihrer Sicherheit durch Trump. Experten sehen noch eine weitere Gefahr.
Also ich denke, dass die Annäherung zwischen Putin und Trump nicht lange halten wird, weil die Interessenlagen in beiden Ländern sehr unterschiedlich sind. Und beide sind neben sehr persönlich. Donald Trump hat gezeigt, dass er Angriffe oder verletzte Liebe sehr persönlich nimmt und dann auch sehr hart zurückschlägt.
Und was ist mit der Wirtschaft? Donald Trump verspricht wahre Wunder.
I will be the greatest jobs producer that God ever created.
Dafür will er Mauern errichten, nicht nur aus Stein wie an der Grenze zu Mexiko, sondern vor allem aus Zöllen und Steuern gegen ausländische Konkurrenz.
Wenn Trump der Abschottungsrhetorik, die er jetzt an den Tag legt, wenn er Taten folgen lässt, wäre das bitter für die internationale Arbeitsteilung und nicht nur für die Welt, sondern auch für die Vereinigten Staaten. Und deswegen hoffe ich, dass die Realität ihn dann einholt.
Am Freitag wird Donald Trump vor dem Kapitol den Amtseid auf die Verfassung ablegen und seine erste Rede als 45. Präsident der USA halten. Sie wird hoffentlich länger als 140 Zeichen.
So, und im Studio begrüße ich ganz herzlich John B. Emerson, den langjährigen US-Botschafter hier in Berlin. Herr Emerson, herzlich willkommen. Am Freitag, der Tag der Amtseinführung, sitzen Sie und Ihre Familie im Flieger. Aber Sie haben gesagt, man muss sehr genau hinhören, was dann Donald Trump in seiner Rede sagt. Auf was müssen wir achten? Auf das, was er sagt oder was er weglässt?
Well, you know, a president's
inaugural address is really his aspirational erste Ansprache eines Präsidenten ist das, was er erreichen will, seine Bemühungen über die letzten vier Jahre, die nächsten vier Jahre. Drei Dinge werden da herauskommen. Der Ton, den er setzt, seine Ansprache, die Eröffnung, das wird entweder Konfrontation sein oder mehr wird er zuhören oder was sind die drei oder vier wichtigen Ziele, die er darlegen wird in seiner Ansprache. Und dann hören Sie auch darauf, was er nicht sagt. Vielleicht, was wichtig war für Barack Obama, wie Klimawandel, der vielleicht jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit hat. Aber wenn er dazu etwas sagt, dann wäre das bemerkenswert.
Herr Botschafter, noch nie hat es einen Präsidenten gegeben, der schon vor seinem Amtsantritt so auf Kriegsfuß lag mit seinen eigenen Diensten und das in Zeiten von einer großen internationalen Terrorlage. Was wird das bedeuten für die Zusammenarbeit auch mit deutschen Diensten?
Nun, zum einen, das Verhältnis zwischen den amerikanischen und den deutschen Diensten auf Arbeitsebene ist immer sehr, sehr gut gewesen. Da sind wir weit entfernt von den Problemen, die wir vor 3 oder 4 Jahren hatten, ja.
Wird ein Präsident Trump das Twittern zumindest zurückfahren?
Nein, das sehe ich nicht. Keine Chance. Er ist als Kandidat aufgetreten, ganz ungewöhnlich, höchst ungewöhnlich. Das kann man sich nicht vorstellen. Jede Woche ist was passiert und die Leute sagen, das ist das Ende seiner Kampagne. Nein, er hat die Wahl gewonnen. Ich sehe keinen Grund, warum er sich verändern sollte. Deswegen sage ich den Leuten, sie sollten sich nicht darauf kaprizieren, was die Tweets machen. Achten Sie ein bisschen auf sie, ja, aber vielmehr achten Sie doch auf die Politik, die aus dem Weißen Haus kommt.
Nochmal konkret, was uns hier erwartet, wird der künftige Präsident Trump möglicherweise noch aggressiver die deutsche Wirtschaft angreifen, weniger zu exportieren und mehr zu investieren. Es hat ja schon eine Zeitung gegeben, die gesagt hat, jetzt kommt Trump gegen Schäuble.
Naja, interessant schon. Das ist ein Präsident, der für die Wirtschaft sein will, wo die Regierung viele Leute aus dem Unternehmertum haben. Das kann gut sein, da Deutschland ein Exportland ist. Wir sind der größte Kunde bei Gütern und Dienstleistungen. Wir haben die größten Wirtschaftsverbindungen miteinander. Ein großer Teil der Rhetorik über Schutzzölle und der Missbrauch von Handel oder dass die USA ausgenutzt werden, ging vielmehr in Richtung China oder in Richtung Asien als in Richtung Europa. Also es bleibt abzuwarten, was passieren wird. Aber ich hoffe doch, dass wir gute wirtschaftliche Beziehungen sehen werden.
Noch eine letzte Frage. Was wird bleiben von der Legacy von Präsident Obama? Wenn diese Regierung jetzt alles zurückdrehen will, wird er am Ende mit leeren Händen da stehen?
Nein, es wird nicht alles zurückgedreht. Aber wenn man zuhört, die Debatten im Senat, da ging es um den Nukleardeal mit dem Iran, Klimawandel kam im Senat bei den Anhörungen auf, auch Waterboarding, dieses Folter. Der Kandidat Trump hat eins gesagt, aber die von ihm benannten Minister sagen was ganz anderes. Das sieht doch ähnlich dem aus, was Präsident Obama selber auch sagte.
Das sind optimistische Ausblicke. Ganz herzlichen Dank, Herr Botschafter Emerson. Und wir freuen uns natürlich alle hier, dass Sie nicht ganz weggehen aus Berlin. Sie behalten hier eine Wohnung. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, wir haben einen
Koffer
in Berlin.
Tja, das war's schon wieder vom Bericht aus Berlin. Mehr zum Fall Amri gibt es gleich in der Tagesschau. Und zu allen unseren Themen finden Sie Hintergrundinfos auf unserem ARD-Hauptstadt-Blog. Danke, machen Sie's gut.